John. Tag und Nacht dröhnten die Axtschläge. John konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal geschlafen hatte. Sobald er die Augen schloss, träumte er vom Kämpfen, und wenn er erwachte, kämpfte er. Sogar im Königsturm hörte er das unaufhörliche Hämmern der Bronze, Stein und gestohlenen Stahläxte, die sich in Holz gruben. In der Wärmehütte oben auf der Mauer, wo er sich auszuruhen versuchte, war der Lärm sogar noch lauter. Mans ließ auch mit großen Hämmern und langen Sägen aus Knochen und Stein arbeiten. Einmal, als er gerade vor Erschöpfung in den Schlaf hinüberdämmerte, kippte unter lautem Krachen drüben im verwunschenen Wald ein Wachbaum um und wirbelte eine Wolke aus Dreck und Nadeln auf. Er war wach, als Owen zu ihm kam, und lag ruhelos unter dem Stapel Felle in der Wärmehütte.
»Lord Snow«, sagte Owen und rüttelte ihn an der Schulter, »der Morgen graut!«
Er reichte John die Hand und half ihm auf die Beine. Andere erwachten ebenfalls und drängten sich vor ihren Schlafstätten, während sie sich in der engen Hütte die Stiefel anzogen und die Schwertgurte anlegten. Niemand sagte ein Wort. Alle waren zu müde zum Sprechen. Nur wenige verließen zur Zeit jemals die Mauer. Die Abfahrt im Käfig dauerte lange. Castle Black war Maester Aemon, Sir Winton Stout und einigen anderen überlassen worden, die zu alt oder zu krank zum Kämpfen waren.
»Ich habe geträumt, der König sei gekommen«, erzählte Owen glücklich. »Meister Aemon hat einen Raben ausgeschickt, und König Robert ist mit seinem ganzen Heer gekommen. Ich habe sogar von seinen goldenen Bannern geträumt.«
John zwang sich zu lächeln.
»Das wäre ein schöner Anblick, Owen.«
Er achtete nicht auf den Schmerz in seinem Bein, warf sich einen schwarzen Pelzmantel um die Schultern, hob seine Krücke auf und ging hinaus auf die Mauer, um sich dem zu stellen, was der neue Tag für ihn bereithielt. Eine Windböe strich ihm mit eisigen Fingern durch das lange braune Haar. Eine halbe Meile weiter nördlich erwachten die Lager der Wildlinge zum Leben, von den Feuern rannten sich Rauchsäulen in den bleichen Morgenhimmel. Entlang des Waldrands standen Zelte aus Haut und Fell, sogar eine primitive Langhalle aus Baumstämmen und Zweiggeflecht hatten die Wildlinge errichtet. Im Osten reihten sich die Pferde, Mammute im Westen, und überall waren Männer, die ihre Schwerter wetzten, Spitzen an groben Speeren befestigten oder einfache Rüstungen aus Tierhaut, Horn und Knochen anlegten. Auf jeden Mann, den man sehen konnte, kamen noch 20, die sich im Wald versteckten, das wusste John. Das Unterholz bot ihnen Schutz vor den Elementen und verbarg sie vor den Augen der verhassten Krähen. Die Bogenschützen schlichen sich bereits heran und rollten ihre beweglichen Schutzmauern vor sich her.
»Da kommen unsere Frühstückspfeile«, verkündete Pip gut gelaunt wie jeden Morgen.
»Schön, dass er noch darüber scherzen kann«, dachte John. »Irgendjemand muss es ja tun.« Vor 3 Tagen hatte einer dieser Frühstückspfeile den roten Allen aus dem Rosenwald ins Bein getroffen. Wenn man sich weit genug vorbeugte, konnte man seine Leiche noch immer am Fuß der Mauer liegen sehen. John fand, die Männer sollten lieber lachen, anstatt über dem Anblick von Allens Leiche brüten. Die beweglichen Schutzwälle waren schräge Schilde, hinter denen 5 Mann des freien Volkes Platz fanden. Die Bogenschützen schoben sie dicht heran, knieten dann dahinter nieder und schossen ihre Pfeile durch Scharten im Holz. Beim ersten Mal, als die Wildlinge sie heranschoben, hatte John die Schilde mit Brandpfeilen beschießen lassen, wodurch ein 50 Dutzend Feuer fing, doch Mans lernte daraus und ließ sie mit rohen Häuten bespannen. Jetzt hätten alle Brandpfeile der Welt sie nicht mehr entzünden können. Die Brüder hatten sogar angefangen, Wetten abzuschließen, welcher Strohwächter von den meisten Pfeilen getroffen werden würde, ehe die Schützen sich zurückzogen. Der schwermütige Ed führte mit 4, doch Ottel Jarvik, Tamberjohn und Watt von Longlake hatten auch bereits je 3 Stück abbekommen. Es war Pip gewesen, der damit begonnen hatte, die Vogelscheuchen nach vermissten Brüdern zu benennen.
»Dann habe ich das Gefühl, wir wären mehr Männer«, sagte er.
»Mehr Männer mit Pfeilen im Bauch«, beschwerte sich Gren. Dennoch schien diese Unsitte den Brüdern Mut zu verleihen, und daher unternahm John nichts gegen die Namen und die Wetten.
Am Rand der Mauer stand ein verziertes myrisches Auge aus Messing auf drei spindeldürren Beinen. Meister Aemon hatte es früher zum Beobachten der Sterne benutzt, ehe er das Augenlicht verloren hatte. John richtete das Rohr nach unten aus und beobachtete den Feind. Selbst auf dieser Entfernung konnte man Mance Riders riesiges weißes Zelt, das aus den Pelzen von Schneebären zusammengenäht war, nicht übersehen. Die myrischen Linsen holten die Wildlinge nahe genug heran, um ihre Gesichter zu erkennen. Von Mance war an diesem Morgen nichts zu sehen. Doch seine Frau Dalla schürte draußen das Feuer, während ihre Schwester Val neben dem Zelt eine Ziege molk. Dalla sah so dick aus, dass er sich wunderte, wie sie sich noch bewegen konnte. »Das Kind muss sehr bald kommen«, dachte John. Er drehte das Auge ostwärts und suchte zwischen den Zelten und Bäumen, bis er die Schildkröte fand. »Die wird auch bald auf uns zukriechen.« Die Wildlinge hatten in der Nacht eines der toten Mammute gehäutet und spannten gerade die blutige Haut über das Dach der Schildkröte, das bereits mit Schafsfellen und Pelzen bedeckt war. Die Schildkröte hatte eine runde Spitze und acht riesige Räder, dazu befand sich unter den Fellen ein stabiler Holzrahmen. Als die Wildlinge mit dem Bau begonnen hatten, hatte Satin gedacht, sie würden ein Schiff bauen. Gar nicht so abwegig. Die Schildkröte war ein umgekehrter Schiffsrumpf, der an Bug und Heck offen war, eine Langhalle auf Rädern. »Sie ist fertig, oder?« erkundigte sich Gren. »Beinahe.« John schob das Auge zur Seite. »Heute wird sie höchstwahrscheinlich zum ersten Mal eingesetzt. Habt ihr die Fässer gefüllt?« »Alle.« »Sie sind in der Nacht hart gefroren. Pip hat das überprüft.« Gren war bei weitem nicht mehr der dumme, unbeholfene Junge, mit dem John sich seinerzeit angefreundet hatte. Er war einen halben Fuß gewachsen, Brust und Schultern waren in die Breite gegangen, und seit der Faust der ersten Menschen hatte er sich weder das Haar noch den Bart geschnitten. Nun sah er genauso zottlich und gewaltig aus wie der Auerochse, als den Cerdissa Thorn ihn während ihrer Ausbildung immer verhöhnt hatte. Allerdings wirkte